Die Geburtsjahrgänge 1955 bis 1970 stellen derzeit fast 30% der Bevölkerung in Deutschland. Die Jüngeren bereiten sich auf den Ausstieg aus dem Erwerbsleben vor, die Älteren sind schon in Rente gegangen. Zu Beginn der 2030er Jahre wird die Mehrheit des stärksten Jahrgangs 1964 aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sein, um in einen neuen, vermutlich langen und aktiven Lebensabschnitt einzutreten. Die damit verbundenen Wünsche nach einem guten Leben im Alter werden Wirtschaft und Gesellschaft beleben und belasten. Das schreibt der Soziologe Heinz Bude in seinem Buch Abschied von den Boomern. Wer die Boomer sind, welches Verhältnis sie zu Politik, Kultur und dem Leben im Allgemeinen haben, darüber sprechen wir in dieser Folge des Podcasts. Mein Name ist Kai Spanke, ich betreue in unserem Feuilleton die neuen Sachbücher und begrüße Heinz Bude. Hallo.
Hallo, ich begrüße Sie, Herr Spanke.
Inwiefern werden denn die Boomer, wie gerade zitiert, Wirtschaft und Gesellschaft beleben und zugleich belasten?
Na, sie beleben sie dadurch, dass sie, wenn sie in das Alter kommen, jenseits der Erwerbstätigkeit, auch bestimmte Konsumwünsche haben, die, glaube ich, für die Gesellschaft sehr interessant sein können. Also natürlich sind die vor allen Dingen touristischer Art, aber sie brauchen auch sehr viel neue Gerätschaften. Denken Sie nur an die Fahrräder, denken Sie an andere Möglichkeiten des sich Bewegens, aber denken Sie auch natürlich später an möglicherweise sich neu entwickelnde Gehhilfen fürs Alter. Das sind ja riesig viele Leute. Also ich glaube, das ist etwas, was für die Wirtschaft auch sehr, sehr interessant sein könnte. Also ich würde allen Leuten raten, die sich um neue Konsumentengruppen kümmern, sich um diese Gruppe, nehmen wir nur mal dieses Jahrgang 1964, zu kümmern, ihnen interessante Angebote zu machen, wie sie ihr Geld, und viele von denen haben einige Ersparnisse, wie sie die eigentlich gut ausgeben können im Alter. Ich glaube, da gibt es wirklich etwas zu verdienen. Die Belastungsseite besteht darin, dass die Boomer, die immer schon zu viele waren in ihrem Leben, auch vor allen Dingen an ihrem Lebensende zu viele sein werden. Sie werden das Gesundheitssystem auf eine harte Probe stellen, denn wir wissen mittlerweile, dass das Alter sich vielgestaltig darstellt. Also es gibt das junge Alter, wenn man so zwischen 60 und 70 ist, wo man noch sehr viel macht, sehr viel differenzierten Weltbezug hat, dann engt sich das ein bisschen ein zwischen 70 und 80. Und nach 80 beginnt die Phase der Hochbetagtheit, die in der Regel damit zu tun hat, dass irreversiblere körperliche Schwächen auftreten und man letztlich auch im Grunde abhängig wird von Betreuung in der letzten Phase seines Lebens. Und das wird ein relativ großes Problem für das Gesundheitssystem in Deutschland darstellen.
Wer genau sind eigentlich die Boomer, wenn Sie mal die kürzeste Definition versuchen, die möglich ist?
Boomer sind Leute, die von Anfang an das Gefühl hatten, dass es zu viel von ihnen gibt.
Sind sie eine Generation?
Eigentlich nicht. Die haben sich lange Zeit überhaupt nicht als Generation empfunden, wenn man damit eine irgendwie geartete Vorstellung eines Wirs verbindet. Boomer haben eigentlich lange Zeit kein wirkliches Wir-Gefühl gehabt. Die haben sich eher als eine Jahrgangsgruppe gefühlt. Vielleicht auch nicht mal das. Und im Grunde diese Idee, dass sie auch eine Generation sein konnten, kam eigentlich mit dem Anflaumen auf, als ihnen dieses Hey Boomer entgegenschlug. Da war so eine Art Verteidigungshaltung ist da gewachsen. Eine Art von Rechtfertigungshaltung, die sich jetzt, glaube ich, wieder etwas entspannt hat, aber wo man so ein bisschen dachte, oh Gott, wir werden jetzt dafür verantwortlich gemacht, dass wir die Generation der großen Beschleunigung in den westlichen Gesellschaften waren und uns wird ökologische Ignoranz vorgeworfen. Stimmt denn das eigentlich alles? Und das, glaube ich, hat dazu geführt, dass man sich so ein bisschen aneinander orientiert hat und sich gefragt hat, was haben wir eigentlich für ein Leben geführt? Und das ist, glaube ich, auch bei meinem Buch ist das auch das, was mir jetzt entgegenschlägt, dass es so ein bisschen ein Angebot ist, dass diese Jahrgangsgruppe sich untereinander darüber ins Vernehmen setzt, ob sie so etwas wie eine Generation bilden. Dieses Gespräch ist noch überhaupt nicht abgeschlossen. Und ich weiß selber gar nicht so ganz genau, ob ich das wirklich als eine Generation kennzeichnen kann. Sicherlich ist es, wir werden alle Boomer unterschreiben, dass sie vor allen Dingen in der Schule und noch mehr im Übergang von dem Ausbildungs- und Bildungssystem in das Beschäftigungssystem doch auf eine eher schwierige Situation trafen, wo ihnen gesagt wurde, ihr seid zwar viele und wir freuen uns auch darüber, dass ihr die erste große Nachkriegsgeneration seid, die keine eigene Erfahrung mehr an den Krieg hat, aber wir haben eigentlich nicht genug Plätze für euch.
Vielleicht bleiben wir mal bei der Bildung. Ein wichtiger Punkt in den Lebensläufen der Boomer ist ja der Bildungsweg. Wie müssen wir uns den in etwa vorstellen, beispielsweise verglichen mit der heutigen Situation?
Ich denke, man kann als erstes herausstellen, dass viele Boomer Bildungsaufsteiger gewesen sind. Also aus Familien stammen, wo die Eltern keine Akademiker sind, aber trotzdem einen starken Impetus in dieser Generation gegeben war, dass man versucht, sich zu qualifizieren und um eine gute Bildung zu kümmern. Also nur 5% dieser Jahrgangsgruppe haben keinen qualifizierten Berufsabschluss, was sehr, sehr wenig ist, wenn man etwa an 15% heute denkt. Und das Interessante war, dass es diese Doppelheit gab. Also einerseits das Empfinden auch innerhalb der Bildungsinstitutionen, also in der Schule und dann aber auch auf der Universität, ein bisschen zu gucken, wo man bleibt, weil es natürlich auch eine Konkurrenz immer gab. Viele haben das Gefühl, dass sie auf die Universität kamen, in eine Massenuniversität hinein, wo man schon auf sich selber gestellt war und gucken musste, wie man durchkam. Aber gleichzeitig war doch immer die Erfahrung da, dass man das im Chor mit anderen macht. Und das ist ein ganz großer Unterschied zu diesen Debatten, die man heute über Klassismuserfahrungen an den Universitäten hat, wo sich viele darüber beschweren, mit gewissem Recht auch darüber beschweren, dass sie in eine Bildungsinstitution hineingelockt werden, die ihnen dann bestimmte Habitusanforderungen stellt, auf die sie sich nicht recht einstellen konnten. Für Boomer war das eine gemeinsame Erfahrung, die auch nicht individuell zugerechnet wurde, sondern wo man sagte, na ja, man muss irgendwie lernen, sagen wir mal, ein bisschen zu bluffen. Man muss lernen, über Bücher reden zu können, die man nicht gelesen hat. Und irgendwie hat man das miteinander so mitbekommen. Und das ist eine eigentümliche Beziehung von Konkurrenz und gleichzeitig von Resonanz in dieser Jahrgangsgruppe. Und das ist ganz interessant, finde ich, für kollektiv verstandene Bildungsaufstiege.
Sie sind Jahrgang 54 und damit ein recht früher Boomer. Wie ist das, wenn Sie anderen Boomern begegnen? Erkennen Sie sich untereinander? Gibt es da so eine wie auch immer geartete Form der Solidarität oder Nähe?
Nee, gibt's nicht. Das ist, glaube ich, der große Unterschied, sagen wir mal, zu der Vorgängergeneration von 68, wo es doch so etwas wie eine Schablone gab, an der man 68er erkennen konnte und die sich möglicherweise auch wechselseitig untereinander erkannt haben. Das kann man für die Boomer nun wirklich nicht sagen. Das ist eine sehr vielgestaltige Kohorte, die nicht auf einen durchgängigen Verhaltenstyp festgelegt werden kann. Man muss sogar sagen, das ist auch wichtig, man kann jetzt nicht sagen, die sind nun besonders den Grünen zugeneigt. Die haben den Grünen als eine Möglichkeit entdeckt, ihre politische Option darin zu haben, aber sie sind nicht, es gibt auch sehr viel konservative Boomer. Also man kann da nicht eine gemeinsame Verhaltensstruktur erkennen. Es ist eher so etwas wie ein Lebensgefühl und das ist etwas anderes. Das kann man nicht durch Fragen über Einstellungen oder so etwas erheben. Man kann auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht so ganz genau, ob das wirklich verhaltensrelevant für die Einzelnen ist, dieses Lebensgefühl. Und trotzdem ist es etwas, an dem man einander Halt finden kann als Boomer, dass man sagt, schau mal, wir haben doch ähnliche Dinge durchgemacht und wir sind ähnlich gut oder schwierig dabei rausgekommen.
Beschreiben Sie mal dieses Lebensgefühl.
Das Lebensgefühl ist etwa das, wenn wir nochmal bei den Bildungsinstitutionen bleiben, das für Boomer charakteristisch war, dass sie noch Lehrerinnen und Lehrer kennengelernt haben, die, wenn sie so wollen, Nazis waren. Und die hat man so, die konnte man ausmachen, die Nazis, und wusste, wie die so waren. Interessanterweise, glaube ich, ist eine gemeinsame Erfahrung von Buhmann, dass man aber keine Angst vor denen hatte. Man musste nicht sich vor denen in Acht nehmen, sondern man hatte eher das Gefühl, dass die sich vor einem in Acht nehmen müssen, damit sie nichts Falsches sagen. Und sie haben gleichzeitig wiederum, wenn sie beispielsweise in einer weiterführenden Schule waren, so diese Referendarinnen aus der 68er-Generation kennengelernt. Und das ist eine interessante Gemeinsamkeit, dass sie quasi in einer Beobachtungsposition sich zu zwei anderen Generationen empfunden haben. Zu der Kriegsgeneration, die teilweise nazimäßig durchwirkt war, und zu der 68er-Generation, die eben mit seinem großen Teil durchwirkt war von der Vorstellung eines 68er-mäßigen politischen Aufbruchs. Und beide hat man sich angeschaut und beide hat man vor Augen gehabt und hat auch ein bisschen eine Art von Distanz zu solchen Generationszuschreibungen aufgebaut, insbesondere dann, wenn das Generationen gewesen sind, die eine irgendwie geartete Message hatten oder eine gemeinsame Botschaft hatten. Das war den Buhmann eigentlich von Anfang an suspekt. Und diese Erfahrung, dass man mit diesem Nazi-Zeugs irgendwie umgehen muss und auch dem Protest gegen diese Nazi, gegen dieses Nazi-Erbe, das ist auch schon ganz früh bei den Buhmann als eine Wahrnehmung da gewesen. Hermann Lübbe hat dafür den Begriff des kommunikativen Beschweigens gebildet. Also die Buhmann sind, wenn man so will, Virtuosen der Beobachtung des kommunikativen Beschweigens. Man wusste immer schon relativ genau, wer, mit wem man in der Verwandtschaft lieber nicht über den Krieg reden sollte und mit wem man oder welche Themen man umschiffen sollte und mit welchen Themen man andere reizen konnte. Also das ist so etwas, was, glaube ich, ganz spezifisch für diese Generation ist, dass man immer schon diese Vorstellung hat, es gibt eine Vorderbühne und eine Hinterbühne und da muss man sich gleichzeitig drauf bewegen können und dann schauen können, wie man dann auch versuchen kann, da durchzukommen durch so eine Art von Double-Bind-Struktur von Kommunikation.
Wann ist Ihnen das erste Mal aufgefallen, dass es offenbar dieses Lebensgefühl gibt? Und dass Boomer beispielsweise nicht viel mit Botschaften anfangen können und dass es eine Vorder- und eine Hinterbühne gibt?
Also eigentlich ist das bewusst geworden, mir eigentlich erst in der Universität. Also dass ich dachte, da gibt's so an den Ständen, also ich bin, Sie haben zu Recht gesagt, ich bin ein früher Boomer, ich habe das noch erlebt, diese Tapeziertische der Parteiaufbauorganisation in der Nach-68er-Zeit, also so 72, 73, 74, so die frühen bis mittleren 70er Jahre, vielleicht auch etwas weiter in die 70er Jahre hineingehend, wenn man die Generationen jetzt insgesamt ein bisschen ins Auge fasst. Also, dass man da geworben wurde für Weltanschauungen und irgendwie dachte, da muss man doch irgendwie hintergucken. Und so ein bisschen das Gefühl, die Buberinnen hatten das Gefühl, ja, da gibt's auch die Frauen, die sitzen da auch mit an diesen Tapeziertischen. Aber die lassen sich nicht so richtig in die Karten gucken. Man weiß nicht so ganz genau, was da so mit den Liebesverhältnissen los ist, was da so mit den mit der Sexualität los ist. Man lernte dann bei maoistischen Gruppierungen plötzlich, dass es da sowas wie arrangierte Ehen gibt und man dachte, spinnen die eigentlich alle? Oder man ging ich als Frühboomer in einen Lektürekurs, einen Kapitallektürekurs und dann dachte man, dass da einer vom Projekt Klassenanalyse einem erzählte, wenn man das Kapital und vor allem in das erste Kapitel verstanden hat, dann hat man so einen Durchblick auf die ganze Welt, dass man dachte, also das ist aber auch irgendwie ein bisschen komisch. Man liest schon gerne Marx und man will das auch verstehen, aber dass man glaubt, mit Marx dann ein Geheimnis der Welt entdeckt zu haben, mit dem man alles dechiffrieren konnte, das ist doch irgendwie ein bisschen merkwürdig und etwas verrückt. Und da haben sie wieder diese Distanz, die gleichzeitig aber auch die Möglichkeit beinhaltet, Leute, die so etwas glauben, dann mit der Lektüre anderer Bücher überholen zu können. Das ist auch so eine Boomer-Erfahrung, schneller lesen zu können oder sich anzugewöhnen, wenn man etwas nicht so richtig überblickt, Bücher über Bücher zu lesen, um dann so ein Feld einordnen zu können. So eine gewisse Sortierungskompetenz ist in dieser Generation nicht nur bei denjenigen, die studiert haben, sondern auch bei denen, die einen Facharbeiterabschluss gemacht haben. Und das ist etwas, was mir heute auch wieder auffällt. Sortierungsbereitschaften, Sortierungsruhe, eine gewisse Zögerlichkeit auch bei den Boomern im Stil, im Herangehen an Probleme. Das ist etwas, was sich früh ausgeprägt hat, meiner Wahrnehmung nach.
Würden Sie sagen, dass beispielsweise die Millennials, also die Generation der zwischen 1981 und 1995 Geborenen, diese Sortierungsfähigkeit und Bereitschaft weniger mitbringen?
Ich glaube ja, dass sie das weniger mitkriegen, weil die sind natürlich, haben eine große Enttäuschung erlebt, dass sie sich auf eine Berufswelt vorbereitet haben, die ganz neuartige Berufe vorgesehen hat in dem Bereich dieser ganzen Performance-Industrien, also Management, die ganzen Beratungsfirmen, und dann gab es so etwas wie Inkubatoren, die irgendwas sich ausdenken können, und dann macht es plötzlich Klatsch bei der ersten großen Internetkrise. Und dann waren das plötzlich Berufe, die man nicht mehr brauchte. Also die haben eine wirkliche Enttäuschung erlebt von großen Erwartungen. Und diese große Enttäuschung hat auch so etwas wie so einen Austereffekt hervorgerufen bei den Millennials, dass sie sich zugemacht haben und im Grunde ein bisschen in eine abwartende Position, nicht in eine zögerliche, sondern in eine abwartende Position geraten sind, aus die sie eigentlich erst, wenn ich das richtig wahrnehme, in der Pandemie rausgekommen haben, als die Millennials als junge Eltern ihre wirklich erste harte Bewährungsprobe erlebt haben.
Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den Millennials und den Boomern? Könnte man sagen, die Millennials haben jetzt Corona als Bewährungsprobe erlebt, die Boomer haben damals AIDS als Bewährungsprobe erlebt?
Das kann man ein bisschen so parallelisieren, das stimmt, weil es beides Pandemien waren und eine Möglichkeit gegeben haben, damit umzugehen, allein durch individuelle Verhaltensveränderungen. Bei AIDS war das klar, es ist bis jetzt ja noch, es gibt keinen Impfstoff gegen eine AIDS-Infektion, es gibt sehr gute Medikamente mittlerweile, aber man kann sich nicht dagegen impfen lassen. Der Hauptumgang mit AIDS war die Veränderung des individuellen Verhaltens. Das war die Möglichkeit, die man hatte. Und das war bei der Pandemie wieder dasselbe. Natürlich haben wir dann relativ schnell einen Impfstoff gehabt, mit der quasi in irrer Schnelligkeit. Aber es war doch lange Zeit so, dass das Empfinden da war, mit Recht auch da war, dass individuelle Verhaltensveränderungen eine Möglichkeit beinhalten, mit etwas umgehen zu können, das man an sich als Gesamtphänomen nicht kontrollieren kann. Und das, glaube ich, ist etwas Gemeinsames bei den beiden. Es gibt eine tiefe Differenz über die Frage der Unordnung der Welt. Die Boomer haben von Anfang an die Erfahrung gemacht, dass die Welt, in der sie aufwachsen, im Grunde eine wackelige Angelegenheit ist, im Grunde auch immer bedroht ist von Krisen, die möglicherweise alles aus den Angeln heben können. In den 80er Jahren ganz wichtig Tschernobyl für die Boomer, die eine Gefahr mit sich brachte mit diesen Wolken atomarer Strahlung, die man nicht riechen, nicht schmecken konnte, die man nicht sehen konnte, aber eine irre Gefahr darstellten. Auch allein nur der Gedanke, wenn noch zwei weitere Teile dieses Atomkraftwerkes in die Luft gegangen wären, wie düster es dann mindestens über Europa ausgesehen hätte. Also diese Erfahrung, dass etwas über einen kommt, dem man wirklich ausgeliefert ist, also eine Art von anthropologischer Herausforderung, Das hat den Boomern gezeigt, dass die Welt irgendwie immer auf der Kippe ist. Und der Unterschied zu den Millennials ist, dass die Millennials erkennen, dass wir mit Problemen zu tun haben, auch schon bei der positiv verstandenen Globalisierung mit Problemen zu tun haben, mit neuen Sortierungen in der Welt, die auch keine große Alternative bereithielten und trotzdem das Gefühl hatten, dann noch verstärkt durch die aufkommende ökologische Problematik, dass Dinge passieren, die verlangen vom System sozusagen einen Wechsel in der Reaktion auf diese Probleme. Und die Millennials hadern eigentlich damit, dass nichts zu Ende geht und dass man die Probleme irre werden, aber es ändert sich nichts in der Welt. Und die Boomer sagen, es kann plötzlich alles zu Ende gehen. Und das ist ein großer Unterschied, ob man das Gefühl hat, der Kontingenz der Welt oder das Gefühl hat, der Endlosigkeit der Welt. Es passiert nichts, obwohl uns die Dinge hier alle um die Ohren fliegen. Und das ist eine völlig andere Weltwahrnehmung bei den Boomern und bei den Millennials, die jetzt im Augenblick dabei sind, meiner Wahrnehmung nach, sich ein bisschen anzugleichen, ein bisschen auszutauschen über diese unterschiedliche Art der Weltwahrnehmung. Das finde ich sehr interessant. Es ist ja auch so, dass Generationen sich immer aus Differenzen bilden, also negativ bestimmen. Und gleichzeitig ist es aber doch immer auch eine Kette. Das heißt, es gibt auch Wirkungen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, die zwischen Generationen stattfinden und die dann manchmal als so ein Pfeil, der unten drunter sich durch die Generationen laufen lässt. Und das manchmal ein neuartiges Gespräch zwischen den Generationen ermöglicht. Ich habe den Eindruck, wir sind jetzt im Augenblick gerade ein bisschen in so einer Situation.
Gibt es bei den Millennials aber nicht auch so eine Apokalypse-Erwartung, weil man das Gefühl hat, die Zukunft ist nicht mehr gestaltbar und offen, also in gewisser Weise ein Horizont, sondern die kommt unaufhaltsam auf uns zu?
Das ist vollkommen richtig. Und genau diese Erfahrung, dass es kommt auf einen zu, ein Problem, das gar nicht bewältigt werden kann durch die Möglichkeiten, die die jetzige Gesellschaft hat. Aber dann die Erfahrung, aber es ändert sich nichts. Und dadurch gibt es einen gewissen Paralyseeffekt in der Generation der Millennials. Die Boomer sagen, das kann sich schon alles ändern. Es kann sich auch zum Schlechten ändern. Also wenn Sie so wollen, Kontingenz, die Erfahrung von Kontingenz gibt ihnen eine andere Art von Resilienz als die Erfahrung, ich sehe, dass da irgendetwas auf uns zurast, aber ich erkenne auch, dass es überhaupt keine Bereitschaft noch, keine Möglichkeiten gibt, der Gegenwartsgesellschaft darauf zu reagieren.
Sie haben gerade Tschernobyl erwähnt. Ich bin Jahrgang 81 und ich kann mich auch noch, nicht gut, aber immerhin, an Tschernobyl erinnern. Nur worin besteht die Differenz der Wahrnehmung und des Erlebens dieses Ereignisses bei, sagen wir, einem kleinen Kind, einem 1973 geborenen Mann, einer 1945 geborenen Frau und einem Boomer?
Also für die Kinder ist die Aufregung der Eltern eigentlich das Entscheidende. Also man sieht, da ist irgendetwas, wo die Eltern nicht mit zurande kommen, dann versuchen einen irgendwie, wenn man draußen war, sofort unter die Dusche zu stellen und wussten auch nicht so ganz genau, hilft das jetzt eigentlich und sagt, du darfst jetzt nicht mehr im Sand spielen und so weiter, du darfst auf keinen Fall auf einen Kinderspielplatz gehen. Oder man ging spazieren und es fing an zu regnen und die Eltern haben einen hastig irgendwo an einen Ort gebracht, wo der Regen nicht auf einen niederging. Also das ist so eine Kindheit, vermute ich mal, dass das so eine Kindheitserfahrung vielleicht auch bei Ihnen gewesen ist. Das ist etwas ganz anderes, als wenn man das in einer Zeit macht, wo teilweise die Kinder, die Boomer schon, sagen wir mal, teilweise kleine Kinder hatten und die Boomer Mütter vielfach sich die Kinder geschnappt haben und irgendwo anders panikartig hingefahren sind, nach Italien, die Toskana teilweise, um dann sich diesem Regen, diesem atomaren Regen nicht ausgesetzt zu sein. Also es gibt da schon Handlungsoptionen und natürlich auch die bewusste Erfahrung, dass da etwas passiert, was Ulrich Beck in der Einleitung zu seinem Buch Risikogesellschaft, das im Grunde mit Tschernobyl groß, das ist seine Diagnose mit Tschernobyl groß geworden, das als anthropologischen Schock gekennzeichnet hat. Und der anthropologische Schock normaler Katastrophen, das ist eine Erfahrung, die Boomer haben, die 68er so nicht haben, weil 68er, also die dann quasi so in der Mitte der 40er Jahre waren, im Grunde noch so ein bisschen eine Gesellschaftstheorie im Hintergrund hatten, die sagt, also im Kern ist das Problem nicht, sind das nicht irgendwelche Phänomene, die eine erdgeschichtliche Irreversibilität haben, also, sondern das sind Phänomene, die etwas mit einer Gesellschaftsformation zu tun haben, also irgendwie noch innerlich so eine Art Ausweg finden, zumindest einen kognitiven Ausweg aus dieser Situation. Und das ist auch wieder etwas ganz anderes. Das schützt vor dem anthropologischen Schock und sagt, nee, es ist der, ich überziehe jetzt, es ist der Kapitalismus. Und das kann ein Boomer nicht mehr sagen. Also er müsste ja dann, wenn, sagen, es ist der Sozialismus, der das uns das Problem beschert hat. Das war ja schließlich in der sozialistischen oder kommunistischen Einflusssphäre Tschernobyl. Das haben die auch nicht gesagt, so blöd sind sie auch nicht gewesen. Aber das ist eine ganz andere Art der Kapazität, der kognitiven Kapazität, auch des Zurandekommens mit so einem solchen Phänomen. Und das ist natürlich für Kinder nochmal anders, die quasi der Panik der Eltern ausgeliefert sind, aber dann auch gemerkt haben, naja, es ist ja dann doch nicht so schlimm gekommen. Also auch da so ein gewisse, das ist irgendwie im Hintergrund da, aber es hat nicht den Charakter, dass man sich nochmal seinen Weltverhältnissen vor Augen führen muss oder sich fragt, gibt es so etwas wie normale Katastrophen? Wir wissen, dass es sie gibt im Bereich des Finanzsektors und das haben die Boomer ja auch alles sehr mitbekommen. Auch nicht so wahnsinnig überrascht dabei, bis hin zu der Tatsache, und dass auch das hört sich jetzt sehr merkwürdig an, sind Boomer ein bisschen darauf vorbereitet gewesen, dass es auch nicht sicher sein wird, dass es niemals einen Krieg in Europa geben könnte.
Ich würde gerne noch einmal zu sprechen kommen auf die Dinge, auf die sich Boomer einigen können. Mein Vater war Jahrgang 1955 und er nannte als wichtige Referenzfigur seiner Jugend oft Peter Frankenfeld, der in ihrem Buch vorkommt. Mein Vater sprach außerdem häufig vom Wahlslogan Willi wählen, der in ihrem Buch vorkommt. Und mein Vater erzählte immer wieder vom deutschen Herbst 1977, der in ihrem Buch vorkommt. Warum sind solche Figuren und Ereignisse so herausgehoben und im Bewusstsein der Boomer, dass man, wie mir scheint, fast von einem kleinen Kanon sprechen könnte?
Diese drei Erfahrungen eint, dass die Boomer nochmal so etwas wie eine Vergemeinschaftung der Gesellschaft erlebt haben. Sie haben sie in den Medien erlebt, sie haben Peter Frankenfeld erwähnt oder ich glaube, es ist der Star dieser Gruppe ist sicherlich Hans-Joachim Kulenkampff. Jemand, der eine Art von lockerer Weltöffnung hinbekommen hat mit seinen Leuten da, die alle aus unterschiedlichen europäischen Ländern kamen und einer Quizshow beigewohnt haben, wo man aber auch ein bisschen was wissen musste, hatte so ein bisschen Bildungshintergrund. Aber was man sich heute gar nicht mehr klar machen kann, das haben zum Teil 20, 25 Millionen Leute gleichzeitig geguckt. Das ist etwas Irres. Also die großen amerikanischen Serien, die heute auch in Deutschland, in Europa gerne gesehen werden, haben in den USA vielleicht 5 Millionen, 8 Millionen, nicht mal 8 Millionen, 6 Millionen Konsumenten, also sehen nicht mehr Leute, und das sind großartige Serien, aber dass quasi das Fernsehen einen Samstagabend-Erlebnis ein Samstagabend-Erlebnis bereithalten konnte, es ist unglaublich als ein Vergemeinschaftungserfahrung. Und das ist dann auch nochmal die Wahl von Willy Brandt von 1972 mit einer Wahlbeteiligung über 90%. Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, dass es so etwas gibt. Und natürlich etwas Wahnsinniges für die deutsche Sozialdemokratie, die größten Siege in ihrer Geschichte überhaupt erringt und, wenn Sie so wollen, entschuldigen Sie, dass ich das so deutlich sage, wahrscheinlich den einzigen politischen Heiligen hervorgebracht hat, den das 20. Jahrhundert für Deutschland bereitgehalten hat. Das ist natürlich eine unglaubliche Erfahrung, an der die Boomer hängen. Und dann kommt der deutsche Herbst, diese große depressive Periode der 70er Jahre mit Helmut Schmidt und Hans-Jörg Felmy und dann der Tatortkommissar, der immer so ein bisschen so ein verquältes, kriegsheimkehrerhaftes Gesicht hatte und Helmut Schmidt dann im großen Krisenstab die innerstaatliche Feinderklärung annimmt und 68 dieser große Aufbruch der Befreiung, Versuch über Befreiung, das große Buch von Marcuse, ein tolles Buch, wenn man das heute noch mal in die Hand nimmt, gar nicht so naiv, und das endet in Gewalt und in Terror. Das ist eine große, große Enttäuschungs- und gleichzeitig auch Herausforderungserfahrung für die Boomer gewesen, wo sie dann als Einzelne versucht haben, jeweils ihre Konsequenzen zu ziehen. Was, wenn man das einmal im Hintergrund hat, was bedeutet es eigentlich für eine Gesellschaft, eine politische Mobilisierung zu haben? Was bedeutet es für eine Gesellschaft, dass sie sich über Massenmedien miteinander in Beziehung setzt? Und was bedeutet auch eine für eine Gesellschaft, wenn es eine Entwicklung des politischen Irrsinns gibt?
Wir nähern uns langsam dem Ende, aber wir müssen noch über die Boomer Ost sprechen im Vergleich zu den Boomern West. Wo liegen Gemeinsamkeiten, wo liegen Differenzen?
Es gibt zunächst einmal die Erfahrung, wenn man mit Boomern Ost spricht und sie auf ihr Boomer-Sein anspricht, sagen sie, nee, Boomer, das ist irgendwas aus dem Westen, da haben wir nichts mit zu tun. Und erst langsam ins Gespräch kommend kann man zumindest Differenzen kenntlich machen. Für Boomer Ost ist weder Tschernobyl noch AIDS eine Referenzerfahrung. Es gab so gut wie keine AIDS-Infektionen in der DDR und dieser Spruch der deutschen AIDS-Hilfe stimmt schon, die Mauer war das Kondom der DDR. Das ist schon eine ganz richtige Bezeichnung. Und auch Tschernobyl wurde in einem Halbwissen und in einer gewissen Vernebelung nur zur Kenntnis genommen. Also das sind große Differenzen. Und natürlich die eigentliche Herausforderung für die Boomer Ost ist die Wende. Die Wende also quasi, die bedeutet die Anfrage an jeden einzelnen Boomer Ost, willst du dein Leben ändern, willst du ein neuer Mensch werden oder willst du bestimmte Dinge, die du mitbekommen hast aus der DDR im Bildungssystem, irgendwie neu kapitalisieren, etwas Neues draus machen. Das ist eine typische Boomer-Erfahrung Ost. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man dann ernsthaft miteinander ins Gespräch kommt, wenn man sich fragt, ja, was haben wir denn nun eigentlich gemeinsam? Und darauf schnell die Antwort findet, die Eltern sind dieselben. Das ist deshalb eine ganz neue Gesprächsbasis, weil damit etwas ermöglicht wird für die innere Konsolidierung der Bundesrepublik, nämlich dass Menschen aus dem Osten und aus dem Westen etwas Drittes Gemeinsames haben, von dem aus sie ihre Differenzen kenntlich machen können. Die Gemeinsamkeit der Eltern, die nicht mehr, überhaupt keine Erfahrung mehr an die Weimarer Republik haben, wenn man idealtypisch sagt, um Mitte 20 geboren, 1920 geboren, die Männer um Mitte 1930 geboren, die Frauen, also die Eltern der Boomer, dann hat man da eine Generation vor Augen, die durch und durch den Nationalsozialismus geprägt ist. Und das ist für die Boomer in Ost und West etwas Gemeinsames, den Leistungsfanatismus ihrer durch die Nazi-Zeit geprägten Eltern als Mitgift zu haben. Und das ist etwas Fantastisches, wenn man etwas Drittes hat, von dem aus Geschichten vergleichbar gemacht werden können. Es ist ziemlich blöd, wenn man sich wechselseitig seine Geschichte erzählt als Ostler und als Wester, dann kann man eigentlich nur Schulterzucken zur Kenntnis nehmen, ja, bei euch ist so und bei uns ist so. Und wir können uns eigentlich gar nicht verstehen, auch wenn wir uns jeweils die Geschichte erzählen und sagen, ja, vielleicht hätte ich mich auch so verhalten. Aber das ist kein Verstehen voneinander. Ein Gespräch, das einen wirklich zu sich selber nochmal in eine andere Beziehung bringt, ist nur dann möglich, wenn man etwas Drittes hat, worüber man sich finden kann. Und das ist, glaube ich, die große, große Möglichkeit dieses Boomer-Diskurses in Ost und West, dass sie sich darüber, über etwas Drittes ins Vernehmen setzen können, darüber, was Deutschland eigentlich gewesen ist und was es sein könnte.
Sie haben, letzte Frage, 2023 Ihre Abschiedsvorlesung gehalten an der Uni Kassel über den Abschied der Boomer. Was möchten Sie in den kommenden Jahren machen und inwiefern gleicht das den Plänen Ihrer Generationsgenossen?
Ich entdecke an mir eine Grunderkenntnis, die bei den akademisch gebildeten Boomern, glaube ich, weit verbreitet war, als dass wir in jungen Jahren eigentlich gedacht haben, dass die Ästhetik interessanter sei als die Politik. Politik war was für die Juso-Fraktion unter uns gebildeten Boomern, also die mit einer Universitätserfahrung haben. Und ich war ab nun wirklich nicht zur Juso-Fraktion oder zum SHB, Sozialistischen Hochschulbund, oder gar zu den Leuten, die der DKP dann über den Spartakus nahestanden. Mit denen wollten wir irgendwie nichts zu tun haben. Und dachte, das Ästhetische ist doch das Interessantere. Und das war eine große Täuschung, glaube ich. Ich sehe das im Augenblick für mich als sehr wichtig an, nochmal ein bisschen diese politische Karte innerlich spielen zu können und zu sehen, wir haben jetzt einen Boomer-Kanzler, der mit der Boomer-Kanzlerin vorher etwas gemeinsam hatte, nämlich eine gewisse Zögerlichkeit in der Wahrnehmung von Situationen. Das kann gut sein, weil man nicht schnell auf alles Mögliche aufspringt. Es kann aber auch ganz schlecht sein, wenn man die Situation, die eine gewisse Entscheidung fordert, nicht wahrnehmen kann. Das zeigt sich an der Regierungszeit von Angela Merkel immer deutlicher, dass sie viele Situationen hat laufen lassen, wo sie hätte Entscheidungen treffen müssen. Und ich finde, das Gespräch unter den Boomern wäre ein politisches Gespräch und sollte ein politisches Gespräch über ihre eigene Generation sein, ihren Anteil an einer tendenziellen Brutalisierung der Öffentlichkeit, die wir jetzt haben, und was das bedeuten kann politisch, damit man nochmal in den Ring werfen kann, dass es so etwas wie eine bundesrepublikanische Erfahrung gibt, die nicht nach vorne hin geschlossen ist, sondern nach vorne hin offen ist, vielleicht nach hinten noch andere Dinge zu denken aufgibt, aber nach vorne doch auch eine Möglichkeit immer bietet, ins Freie zu treten. Und das, glaube ich, wäre für die nächsten Jahre sehr, sehr wichtig für die politische und auch die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, dass wir nochmal die Möglichkeit haben, uns vorzustellen, dass es eine Situation gibt, wo wir ins Freie treten können und nochmal neu die Dinge sortieren können.
Abschied von den Boomern ist bei Hansa erschienen und kostet 22 Euro. Vielen Dank, Heinz Bude.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Spank.
Weiterführende Hinweise finden Sie in den Shownotes und auf faz.net/bücher-podcast, Bücher mit UE. Falls Sie Fragen haben, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet bücher-podcast@faz.de, Bücher mit UE. Diese Folge wurde produziert von David Brucklacher. In der kommenden Woche sprechen Maria Wiesner und Friedjof Küchemann mit Denis Ode über ihren Roman Ich stelle mich schlafend. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.